MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Sie hören das MKR an Heiligabend. Frohe und entspannte Weihnachten wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, stille Nacht, heilige Nacht. Bei den meisten wird es heute Abend ganz leise, wenn das Christkind kommt. Nicht so unbedingt im Berchtesgadener Land. Hier wird nämlich das Christkind mit ohrenbetäubendem Lärm begrüßt.
Beim Christkindl-Anschießen versammeln sich über 1000 Schützen auf den Berghängen rund um Berchtesgaden und feuern Schwarzpulver aus ihren Handböllern. Michael Koller ist Vorstand der Untersalzberger Weihnachtsschützen.
Der Böller läuft eigentlich unter Gerät und der muss auch nicht von einer speziellen Firma hergestellt werden. Es gibt auch viele, die selber handwerklich geschickt sind und so einen Böller herstellen. Das ganz alte Gerät, der alte Böller, der ist aus dem 17. Jahrhundert und da sieht man, im Grunde hat sich nicht viel verändert, aber er schaut halt einfach moderner und professioneller aus und deshalb hat man auch nicht die genauen Auflagen, wie wenn man eine Waffe besitzen darf.
Das Brauchtum geht darauf zurück, dass die Menschen früher dem harten Winter etwas mit lautem Krach entgegensetzen und die Natur aufwecken wollten. Für das Christkind wurde der Brauch dann umgedeutet.
Früher hat man ja auch geschossen, wenn ein Königskind geboren worden ist und so. Und eigentlich aus der Tradition kommt das auch. Es ist also das Königskind kommt auf die Welt und wir Weihnachtsschützen begleiten das. Und es hat nichts mit Anschießen zum Tor, dass man was treffen muss.
Schon in der Woche vor Heiligabend wird jeden Nachmittag um 15 Uhr eine Viertelstunde lang geschossen. An Heiligabend erreicht das Christkindl-Anschießen seinen Höhepunkt. Michael Koller kann sich ein Weihnachten ohne diesen Brauch gar nicht vorstellen.
Das ist irgendwie eine Lebenseinstellung und ein Gefühl und das ist ja halt auch ganz eng mit unserem christlichen Glauben verbunden, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die man mit sich trägt und wo man sagt, man zeigt auch nach außen hin, uns ist dieses Brauchtum und der christliche Glauben wertvoll und wichtig und das soll ja eigentlich dieses Schießen auch nach außen symbolisieren.
Eine halbe Stunde lang donnern die dumpfen Schüsse durch das ganze Tal. Kurz vor der Christmette um 23:30 geht's los, bis um Punkt Mitternacht. Dann wird's auch im Berchtesgadener Land ganz still. Und jeder weiß, jetzt ist Weihnachten. Lydia Jäger für das MKR.
An Weihnachten feiern wir ja alle eine Geburt. Natürlich die von Jesus Christus. Deswegen sind alle Kinder, die an Heiligabend auf die Welt kommen, ja auch irgendwie Christkinder. Ob es was Besonderes ist, an Weihnachten auf der Geburtsstation zu sein und wie da die Stimmung so ist, meine Kollegin Linda Burkhardt hat mal nachgefragt.
Es ist der Abend im Jahr, den wir alle wahrscheinlich am liebsten mit unserer Familie oder Freunden verbringen. Aber auch an Heiligabend kommen Kinder zur Welt. Im Dritten Orden kümmert sich in diesem Jahr Oberarzt Martin Göpfert um den Kreissaal und freut sich auf die besondere Stimmung.
Das fängt damit an, dass wir im Endeffekt schon Wochen davor uns überlegen, wie wir ein Weihnachtsmenü aufbauen können. Das heißt, wer bringt eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise mit? Wer sorgt für die Dekoration? Und ich empfinde die Kommunikation untereinander an Weihnachten im Kreißsaal als etwas ganz Besonderes.
Alle sind ein bisschen entspannter. Alle fühlen diesen Zauber von Weihnachten, auch die Patienten.
Also ich habe das an Weihnachten schon oft erlebt, dass die Patientinnen und Patienten ganz bewusst auf das Team zugehen, sich für die Arbeit an Heiligabend bedanken. Und das ist natürlich eine Form der Gratifikation, die direkt ins Herz geht und die man dann auch sehr dankbar mit nach Hause nimmt.
Rosa Ingenhofen ist Hebamme. Sie hofft, dass dieses Wunder, das an Weihnachten in der Luft liegt, auch den werdenden Müttern hilft.
Geburt ist ja eine hormonelle Geschichte und wenn da die Stimmung und die Atmosphäre und die Lichter und die Historie und Religion, wenn das alles zusammenspielt und die Hormone dadurch so ungestört sein dürfen, dann weiß nicht, vielleicht verlaufen die Geburten schöner. Ich hoffe es jedenfalls.
Und eines ist sicher, auch diese Geburten werden jede für sich wieder ein kleines Wunder.
Ich glaube, dass jede Geburt für mich immer noch was Besonderes ist. Und es ist auch immer noch, obwohl man es jeden Tag sieht, wenn das Kind dann da ist, ist es trotzdem irgendwie ein Mysterium, dass genau dieses Kind auch vorher genauso lebendig, wie es jetzt da liegt, im Bauch war.
Weihnachten, das ist der Tag, an dem Unmögliches auf einmal möglich wird. Und das erlebt das Team auch auf der Geburtsstation. Martin Göpfert erinnert sich immer noch gerne an sein ganz besonderes Weihnachtswunder.
Und zwar kam da eine junge Frau zu uns in den Kreißsaal mit ihrem ersten Kind. Die hat uns im Endeffekt schon beim Vorstellungsgespräch erzählt, dass ihr Partner sich sehr schwer mit dieser Schwangerschaft getan hat. Es war eine ungeplante Schwangerschaft und das hat zu einer gewissen psychologischen Belastung geführt. Und an dem Abend durfte ich sie betreuen und es gab ein Weihnachtskind. Und es war ganz wunderbar zu sehen, dass der Mann sehr nervös, angespannt und mit einer Gewitterwolke über dem Kopf in den Kreißsaal kam. Und als das Kind dann gesund auf der Welt war, ihn angelächelt hat, er plötzlich eine wunderbare Beziehung mit diesem Kind aufgebaut hat und da diese junge Familie plötzlich wieder zueinander gefunden hat. Und genau in dem Moment musste ich an die Weihnachtsgeschichte an sich denken, weil auch für den Josef war das ja alles andere als eine leichte Schwangerschaft, auch mit gewissen Zweifeln und Herausforderungen verbunden. Und er hat sich im Endeffekt ja dann doch zum guten Josef entwickelt, der Maria beschützt hat, durch die Wüste begleitet hat und für diese Familie ein ganz fester Anker geworden ist. Und diese Parallele, die fasziniert mich bis zum heutigen Tag. Und ich habe die Patientin tatsächlich ein halbes Jahr danach nochmal angerufen und gefragt, wie es ihr geht. Und die haben ihr gemeinsames Glück gefunden an Weihnachten. Und das berührt mich bis zum heutigen Tag.
2025 wird etwas ganz Besonderes. Denn dann feiern wir Katholiken ein heiliges Jahr. Ja, und weil das eben nicht nur weit weg in Rom passieren soll, feiern überall auf der Welt die Bistümer mit. Natürlich auch unsere Erzdiözese München und Freising. Pfarrer Josef Raufer koordiniert hier bei uns das Heilige Jahr.
Ein heiliges Jahr findet alle 25 Jahre statt. Schon seit ungefähr 500-600 Jahren ist dieser Rhythmus da. Die Ausrichtung war dann im Laufe der Zeit natürlich immer andere.
Kurz gesagt geht es im sogenannten ordentlichen heiligen Jahr um Buße und Vergebung, um einen Neuanfang für Gläubige. Das macht auch das Motto deutlich. Pilger der Hoffnung heißt es, erklärt Josef Raufer, der im erzbischöflichen Ordinariat die Abteilung Liturgie leitet.
Mit diesem Leitwort ist vor allem gemeint, dass wir Menschen auf Erden natürlich Pilger sind, aber wir gehen ja nicht ziellos durchs Leben, sondern wir haben eben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist Gott selber, der unser Leben zum Guten hinführen will.
Beginn des Heiligen Jahres im Erzbistum ist beim Silvesterabendgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx. Sich den eigenen Glauben wieder bewusst machen, dafür ist das Heilige Jahr auch da. Unterstützung bieten da die sogenannten Jubiläumskirchen im Erzbistum.
Als Jubiläumskirchen bei uns in der Erzdiözese haben wir ganz bewusst Wallfahrtskirchen benannt. Eben aus diesem Grund, weil das Motto eben Pilger der Hoffnung ist. Und Pilgern tut man in der Regel zu Wallfahrtsorten. Und dazu wurden eben in jeder Region zwei Wallfahrtsorte ausgewählt.
Nämlich St. Michael und Maria Eich in München. Dazu die Wallfahrtskirchen in Birkenstein und Siegsdorf, in Scheiern und Sielenbach. In diesen Kirchen kann der Gläubige einen vollkommenen Ablass erlangen, erklärt Koordinator Pfarrer Josef Raufer.
Ein Ablass meint heute die Befreiung von, sagen wir mal, inneren Ketten, die uns vor allem mental binden. Also jede schuldhafte Handlung hat Konsequenzen, die mich unter Umständen auch noch nach einer Beichte belasten. Ich habe Schaden angerichtet, den ich nicht wieder gut machen kann. Und das kann durchaus belastend sein. Und der Ablass will von dieser Last befreien.
Zu erreichen ist der Ablass unter anderem durch eine Wallfahrt zu einer der Jubiläumskirchen. Und so kann 2025 für manchen zu einem Jahr mit neuem Glauben werden und zu einem Jahr der Hoffnung. Willi Witte für das MKR.
Ja, mitten zwischen oberbayerischen Dörfern gibt es ein Stück Afrika zu entdecken. Die Museumsmission in St. Ottilien existiert seit 1910. Auch eine Korea-Sammlung beherbergt es. Schon allein deshalb lohnt die Benediktinerabtei in der Nähe von Geltendorf einen Besuch. Allerdings werden solche ethnologischen oder, wie man früher sagte, völkerkundlichen Sammlungen heute auch kritisch gesehen. Denn sie sind in einer Zeit des brutalen Kolonialismus entstanden. Wir haben mal das Museum für Sie besucht und nachgefragt.
Gleich neben der Klosterkirche von St. Ottilien liegt der Eingang zum Missionsmuseum. Tür und Eingang sind im schmucken Jugendstil gehalten, der war zur Gründung des Museums 1910 groß in Mode. Vor allem sollte es eine Ausstellung von Missionaren für angehende Missionare sein.
Die Sammlung ist ursprünglich entstanden als Lehrsammlung zur Veranschaulichung hier in St. Ottilien für die Ausbildung nachrückender Missionare. Also die Order war von der Klosterleitung hier, liebe Mitbrüder, die ihr jetzt nach Ostafrika geht, schickt doch zurück, was ihr erwerben könnt, was man euch gibt, was ihr eintauschen könnt, damit wir hier in St. Ottilien sehen, meinen Schülern sage ich, was da unten abgeht.
Pater Theophil Gauss ist Lehrer am Gymnasium in St. Ottilien und Museumsleiter. 5000 Sammlungsstücke hat er zu betreuen. Ein afrikanischer Pinguin ist genauso darunter wie ausdrucksstarke Kultmasken oder Jagdwaffen. Das meiste stammt aus der ehemals deutschen und brutal eroberten Kolonie Tansania, wo auch die Missionsbenediktiner wirkten. Und da liegt ein Problem.
Natürlich waren die Missionare aus St. Ottilien weiße Männer und Deutsche, und von daher war völlig klar, dass man mit den Kolonialbehörden, auch weiße deutsche Männer, irgendwie zusammenarbeitet und auch von deren Präsenz profitiert. Aber es war auch ein Verhältnis von Nähe und Distanz.
Diese kolonialistischen Verstrickungen dokumentiert das Museum und verschweigt das damit verbundene Unrecht keineswegs. Oft genug waren die Missionare jedoch die einzigen, die der einheimischen Bevölkerung zur Seite standen. Ausbeutung, Übergriffe oder Vergewaltigungen durch deutsche Kolonialsoldaten scharf kritisierten.
Und da sind Konfliktpotenziale entstanden, sodass es bis dahin kam, dass Kolonialbehörden von den Oberen hier in St. Ottilien verlangt haben, man möge doch Pater XY abziehen, weil der zu sehr auf Seiten der Einheimischen steht.
Dennoch könnten einzelne Objekte im Missionsmuseum unredlich oder unter Druck erworben worden sein, so wie in vielen ethnologischen Sammlungen. Pater Theophil und seine Mitarbeiter haben deshalb alle historischen Akten des Klosters zur Sammlung durchforstet, sogenannte Provenienzforschung betrieben. Allerdings sind nicht mehr viele Dokumente vorhanden.
Ich bin allerdings froh, dass nach Auswertung aller Quellen kein einziger gewaltsamer Kontext sichtbar wurde. Kein einziger.
Die Behörden aus Tansania stellen auch keine Rückgabeforderungen an das Museum. Die faszinierenden Masken oder die historischen Haushaltsgeräte sind keine seltenen oder besonders wertvollen Stücke. Anders war das bei der Korea-Sammlung, die aber ganz anders zustande gekommen ist. Die Missionare waren vom Erzbischof von Seoul in das von Japanern besetzte und unterdrückte Land gerufen worden. Die Kolonialmacht unterdrückte die koreanische Kultur, wo sie nur konnte. Vieles wurde aus den Tempeln und Palästen einfach hinausgeworfen. Die Ordensmänner konnten einiges retten, zum Beispiel den Stoffharnisch eines hohen Militärs. Vor ein paar Jahren hat St. Ottilien von sich aus eine Rückgabe angeboten.
Und die Begeisterung war riesig. Es gibt weltweit vielleicht 2 Hände voll von diesen Kleidungsstücken. Und jetzt haben die das zu Forschungszwecken und es ist sowas wie nationales Kulturgut.
Noch viel wertvoller waren die einzigartigen, über 300 Jahre alten Bilder des Malers Rosson, der so etwas wie der koreanische Rembrandt ist.
Die sind natürlich einzigartig. Dieser Maler Rosson, der ist bedeutsam. Das sind Malereien auf Seide. Die hatte Erzab Norbert Weber auf irgendeinem Trödelmarkt erworben und dann sind sie hier geschlummert, waren hier nicht ausgestellt und irgendwann wurden sie hier wissenschaftlich entdeckt und dann war großes Hallo, wie klar war, dass es dieser bedeutende Maler ist.
Auch diese bedeutenden Bilder haben die Missionsbenediktiner von St. Ottilien unaufgefordert an Korea zurückgegeben. Trotzdem hat das Museum immer noch einen wunderbaren Bestand an reich verzierten Kleidungsstücken, Porzellan oder Buddha-Statuen. Und genauso wie die Sammlungsstücke aus Tansania sind sie keine Beutekunst. Dem Besucher vermitteln sie einen fesselnden Einblick und Respekt vor anderen Kulturen und ihrer Umwelt. Aus dem Missionsmuseum von St. Ottilien, Alois Biel für das MKR.
Das Missionsmuseum St. Ottilien liegt zu Fuß etwa 20 Minuten von der S-Bahn-Station Gildendorf entfernt. Der Eintritt ist frei und es ist sogar an allen Feiertagen geöffnet. Das Museum 5 Kontinente in München ist ein wunderbares Schatzhaus. Die Schatzstücke haben aber leider oft eine dunkle Seite. Sie sind nämlich oft als Kriegsbeute von Kolonialoffizieren ins Haus mitgenommen worden. Anderes haben Forscher und Missionare durch Druck und Erpressung von den ursprünglichen Besitzern erworben. Genau damit befasst sich jetzt eine sehr sehenswerte Ausstellung im Museum 5 Kontinente. Kolonialismus in den Dingen lautet der Titel. Mein Kollege Alois Bierl hat sie sich mal angeschaut und meint, unbedingt besuchen.
Eine geheimnisvolle Holzfigur von den Philippinen ist zurzeit auf vielen Plakatsäulen in München zu sehen. Mit ihr wirbt das Museum 5 Kontinente für seine große Sonderausstellung. Der Historiker Richard Hölzel hat sie erarbeitet und diese nachdenklich wirkende Figur gleich in den Eingang gestellt.
Sie blickt uns an oder vielleicht blickt sie auch in sich hinein. Also das ist eine etwa 60 cm große Holzfigur, die in einer hockenden Stellung vor uns sitzt, den Kopf sozusagen in beide Hände gestützt, die Augen und den Mund mit Kaurimuscheln, sehr hellen weißen Muscheln betont, sodass das wirklich ein intensives Bild ist, das da uns gegenüber sitzt.
Dieses Kunstwerk ist eine religiöse Ahnenfigur. Erworben hat sie der bayerische Apotheker Heinrich Rotdauscher, der um 1880 auf den Philippinen lebte, von einem spanischen Kolonialoffizier. Der hat möglicherweise diese Figur dem ursprünglichen Besitzer einfach weggenommen.
Und dann geht die Geschichte aber weiter, ja. Am nächsten Tag ist offensichtlich laut Tagebuch Rotdauscher der Familienvater gekommen und hat ihn gebeten, ob er wenigstens diese Figur noch entweihen dürfte, sodass diese Kraft der Ahnen da rausgeht. Und Rotdauscher denkt sich dann noch, da spielt vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen mit, ja, jetzt werden sie hoffentlich eine neue Figur schnitzen, damit das wieder in Ordnung ist.
Viele andere Prachtstücke sind dagegen ganz ohne schlechtes Gewissen im Museum Fünf Kontinente gelandet, auch wenn sie eine gewalttätige Erwerbungsgeschichte haben. In den vergangenen Jahren hat Museumsleiterin Uta Werlich deshalb die Herkunft und die Geschichte vieler Stücke erforschen lassen, die in der Ausstellung zu sehen sind.
Unser Ziel ist es vor allen Dingen, eine allgemeine Einführung zur Thematik Kolonialismus zu geben und einen kritischen Blick auf die von uns verwahrten Sammlungen zu werfen.
Daraus sind 120 ausgewählte Stücke aus Asien und Afrika nun zu sehen. Kulturgüter, die in den Herkunftsländern bis heute oft schmerzlich vermisst werden. Viele sind mit einer spirituellen Verehrung verbunden, haben eine Gruppe oder ein ganzes Volk religiös und politisch zusammengehalten. Rückgabeforderungen gibt es bisher aber kaum.
Aktuell gibt es aber nach wie vor eine Rückgabeforderung zu dem Tangé der Bélébélé, der ausgestellt ist. Und diese Rückgabeforderung nehmen wir ernst. Wir sind hier seit einiger Zeit in Gesprächen auch mit der Kameruner Regierung und haben auch bereits mehrfach geäußert, dass das Objekt für uns ein sehr deutlicher Fall für eine Rückgabe ist.
Der Tangué der Bélébélé ist ein kunstvoll geschnitzter und bemalter Aufsatz für das Prachtboot eines Königs. Er symbolisiert auch eine politische Vorrangstellung. Deswegen sehen verschiedene Bevölkerungsgruppen in Kamerun eine Rückgabe auch kritisch. Der Tangué ist das Machtsymbol eines einzelnen Volkes. Er könnte politische Machtansprüche auslösen und Spaltungen in der Gesellschaft vertiefen. Ausstellungsmacher Richard Hölzel weiß, wie sensibel Rückgaben sind, die allerdings auch Gemeinschaft neu stiften und Konflikte lösen helfen können.
Weil das ist ja das andere, die politische Chance, die viele darin sehen, ist eine Art von Wiedergewinnung von kulturellem Zusammenhalt. Also Länder, in denen das Auseinanderbrechen droht. Da erhoffen sich, sagen wir, diejenigen, die dieses Kulturgut zurückhaben wollen, eigentlich so ein Impuls zu sagen, ja, wir haben eigentlich Gemeinsamkeiten.
Bei vielen Sammlungsstücken ist allerdings die genaue Herkunft unklar. Auch nach internationalen Forschungsprojekten, die das Museum Fünf Kontinente etwa in Kamerun durchführt. Viele Objekte aus dem westafrikanischen Land sind Kriegsbeute aus Strafexpeditionen, wenn sich Einheimische gegen die Kolonisatoren wehrten. Auch in China haben deutsche Militärs beim sogenannten Boxeraufstand im Jahr 1900 kräftig geplündert. Zu denen gehörte der bayerische Artillerieoffizier Wilhelm Täubler, der dem Museum unter anderem drei goldene Buttertäfelchen und ein Bild von sich hinterlassen hat.
Wir haben auch ein Foto hier, was ihn zeigt, wo er schon älter ist, oder? Ein Mann, der an die 70 grenzt, also viele Jahrzehnte nach seinen Kriegseinsätzen, wo er in militärischer Uniform sich präsentiert. Es drückt auch was aus, ja? Dieses heute uns so fremde Selbstbewusstsein dieser Leute über diese Kriegshandlungen, die auch so brutal waren. Das ist in dem Aspekt, denke ich, schon wichtig, das auch zu sehen. Ja.
Doch auch Missionare und Missionarinnen haben oft rücksichtslos Kulturgut gesammelt. Oft wollten sie das Christentum ohne Rücksicht auf angestammte Traditionen und Riten durchsetzen. Auch das dokumentiert diese Ausstellung, die Richard Hölzel nicht nur für ein Fachpublikum gestaltet hat. Er hofft auf viele ganz unterschiedliche Besucher, denn fast jeder Europäer stößt irgendwann auf die Schatten einer oft wenig beachteten, aber stets gegenwärtigen Kolonialgeschichte.
Also diese Idee, dass wir in vielen Teilen der Welt eben mit Kolonialherrschaft in Verbindung gebracht werden, obwohl wir Generationen später leben, die ist schon wichtig, ja. Und in dieser Ausstellung wird es, glaube ich, mit interessanten Stories und interessanten Werken illustriert.
Dabei dürfen die Besucher auch die Schönheit und den Zauber der Objekte genießen, ohne dabei jedoch über das Unrecht hinwegzusehen, das mit ihnen häufig verbunden ist. Eine unbedingt sehenswerte Ausstellung. Aus dem Museum Fünf Kontinente, Alois Bierl für das MKR.
Vielen Dank, Alois. Ja, das Museum Fünf Kontinente in der Münchner Maximilianstraße ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 17:30 und 17:30 geöffnet, auch an Neujahr und an Heilig Drei König. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.